mit der Salbung Gottes. Danke, Herr, dass wir auch heute Abend einfach profitieren dürfen von Menschen, von Hartwig, der sein Leben hingibt und der hört und der vor dir ist. Und danke, Herr, dass du deinen Diener salbst, auch heute Abend, ihn ausrüstest, Herr, mit der Salbung, die es braucht, damit etwas bewegt wird, Herr. Damit etwas bewegt wird und damit deine Gemeinde zu dem herankommt und heranwächst, wo du sie haben willst, Herr. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich preise dich. Amen.
Ja, ich nehme das. Danke. Halleluja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Wir fühlen uns so gut angenommen und aufgenommen hier bei euch. Das ist fantastisch. Es geht uns rundum gut. Wir haben eine eigene Wohnung mit Blick, wie andere nur auf Fototapete haben. Man sieht das ganze Alpenpanorama. Das ist fantastisch. Ein Kühlschrank voll mit guten Dingen. Das werden wir gar nicht alles schaffen die Woche, glaube ich. Wir werden uns Mühe geben, aber versprechen können wir es nicht. Eigenes Auto, Mietauto ohne Miete. Für den Fall der Fälle sogar mit angeschlossenem Garagenservice. Gewaltig, das wird ein schöner Urlaub. Vielen, vielen Dank. Und natürlich freue ich mich besonders, dass Elke diesmal zum ersten Mal mit dabei ist. Ich denke, ich bin das dritte Mal hier und Elke jetzt zum ersten Mal. Und vor allen Dingen freue ich mich sehr, wahrzunehmen im Geist, dass in diesen knapp 2 Jahren, ich denke es ist 2 Jahre, Ostern, also jetzt ist Februar, Ostern war das 08, dass ich hier war, dass wirklich Gott etwas getan hat in der Gemeinde. Wie es in der Apostelgeschichte heißt, das Wort wuchs. Und ich spüre, dass das Wort in euren Herzen gewachsen ist. Und darum ist auch die Ausrichtung auf Jesus und das Verlangen, ihn zu verherrlichen und der Glaube, dass man ihn berühren kann und ihn groß machen kann und dass er es wert ist, das ist gewachsen, das ist fantastisch, das ist wunderbar. Und dem Heiligen Geist gefällt das sehr und es ist eine Erquickung für mich, das zu erleben. Das freut mich sehr. Geht weiter so, lasst euch nicht beirren, lasst euch nicht aufhalten. Halleluja. Ihr, denke ich, habt gehört, das Thema dieser Bibelwoche, eine Woche hat immer hier 10 Tage, das ist anders als in Deutschland. Das Thema ist über die Endzeit, über die letzten Dinge. Die Braut macht sich bereit, oder wie habt ihr geschrieben, hat sich bereit gemacht. Macht sich bereit. Und darum soll es gehen. Und vielleicht manche sagen, ja, wieso sollen wir über diese Dinge hören? Wir haben genug im Alltag schon zu regeln und zu klären und müssen da irgendwie durchkommen. Und darum möchte ich anfangen, diese Serie und heute Abend darüber sprechen, warum es wichtig ist, die Endzeit zu studieren. Warum es wichtig ist, darüber zu forschen und zu sehen, was Gott uns da zu sagen hat. Wir beginnen mit diesem bekannten Wort aus der Offenbarung, wo es dort ganz ziemlich am Ende schon, wo es heißt in Kapitel 19, lasst uns, Vers 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn, ich liebe dieses Denn, weil das Denn gibt eine Begründung. Wir jubeln nicht einfach, weil wir irgendwie pfingstlich charismatisch sind und das sich so gehört, sondern wir jubeln, weil wir einen Grund haben. Und je klarer dieser Grund uns wird, umso tiefer wird auch der Jubel werden und die Freude werden. Es gibt einen Grund für diese Fröhlichkeit. Und das ist die Tatsache, dass die Hochzeit des Lammes, wie es hier heißt, gekommen ist. Sie ist sehr, sehr, sehr nah, wie wir noch sehen werden in dieser Woche. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Das ist eine wunderbare Aussage. Jeder, der ein bisschen den Maßstab und die Heiligkeit und die Vorstellung Gottes kennt über das Leben und dann hineinschaut in den Gemeindealltag, der muss sagen, oh Herr, erbarm dich. Da ist so vieles, was so weit weg ist von den Dingen Gottes. Da wird so manches akzeptiert, was mit unserem Herrn überhaupt nicht zu tun hat. Aber das Tröstliche ist, es wird ein Tag kommen. Ein richtiger, echter Tag mit einem Kalender, mit einem Datum, mit einem eigenen Kalenderblatt. Dieses Datum gibt's schon, wir wissen es nicht, aber es gibt dieses Datum schon. Ein echter, realistischer Tag, nicht irgendwann, irgendwo, sondern wirklich ein fixes Datum. Und zu diesem Tag hat die Braut sich bereit gemacht. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde Jesu wird die Braut in völlige Harmonie gekommen sein mit dem Heiligen Geist. Das, was dem Heiligen Geist wichtig ist der Braut wichtig. Was der Braut wichtig ist dem Heiligen Geist wichtig. Beide in völligem Einklang. Der Geist und die Braut sprechen. Und sie haben eine doppelte Einladung, wir haben das vorhin schon in dem prophetischen Wort gehört. Die Braut hat eine doppelte Einladung, eine Einladung nach oben und eine Einladung zur Seite, eine Einladung zu den Menschen zu kommen und zu trinken von diesem Lebenswasser. Aber da ist auch der Schrei im Herzen der Braut, komm, Herr Jesus. Das ist das Ziel Gottes. Seinen Sohn zurückzubringen und zu etablieren, zu installieren als König. Hier auf diesem Planeten. Und eine neue Zeit beginnen zu lassen, die es niemals gegeben hat. Und das ist die Sehnsucht Gottes. Und je mehr die Gemeinde aufwacht und anfängt, die richtigen Fragen zu stellen, je mehr die Gemeinde sich öffnet für die Veränderung durch den Heiligen Geist, je mehr die Gemeinde lernt zu lieben, was er liebt, und zu hassen, was er hasst, wird sie auch begehren, was er begehrt. Und das Begehren des Vaters ist, dass der Sohn zurückkommt und den Platz einnimmt auf dem Thron. Das ist das große Begehren des Vaters. Und dieser Schrei ist fast nicht zu hören im Moment. Aber das ist nicht weiter schlimm. Er wird lauter und deutlicher und stärker werden, weil Gott in diese Richtung uns drängt und in diese Richtung geht und in diese Richtung redet und er hat begonnen und er wird nicht mehr aufhören. Und das, was im Herzen Gottes ist, wird im Herzen der Braut sein. Dieser Schrei, komm, Herr Jesus, komm, nimm deinen Platz ein, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, hier auf der Erde, nicht nur im Himmel, hier auf der Erde. Halleluja. Manche denken, das sind irgendwie Träume und Illusionen, aber Gott sieht das anders. Gott weiß, es wird einen Tag geben, wo das Böse aufhören wird auf diesem Planeten. Es wird einen Tag geben, wo der Teufel und die dämonischen Mächte keinen Zugang mehr haben werden zu den Menschen. Es wird eine Zeit sein, wo auf der Erde in der gleichen Weise der Wille Gottes geschieht wie im Himmel. Keine Krankheit mehr. Kein Leid, kein Schmerz, kein Zerwürfnis, kein Streit, nichts mehr wird sein. Das ist auf dem Herzen Gottes und Gott ist kein Traumtänzer. Er steuert das an und er wird es erreichen. Und er wird es erreichen mit der Gemeinde, mit der Braut. Und die Gemeinde, je mehr sie sich öffnet für den Heiligen Geist, wird erfasst werden von dieser Sehnsucht, und erfasst werden auch von dieser Aufgabe und dieser Verantwortung und diesem Vorrecht, das sie hat. Die Gemeinde ist dazu da, den Teppich auszurollen, den König willkommen zu heißen. Jesus wird wiederkommen, wenn das Herz der Braut brennt bis zum Siedepunkt. Komm, Herr Jesus, wenn dieser Schrei in den Herzen ist, wenn das unser erstes und wichtigstes und dringendstes Anliegen ist, er wird kommen. Und wir müssen verstehen, bis dahin braucht es gewaltige Veränderungen in unserer Sichtweise von Gott, in unserer Art, ihm zu begegnen, ihn zu erleben, ihn wahrzunehmen, von ihm geprägt zu werden und verändert zu werden und mit ihm übereinzustimmen. Aber es hat begonnen und nichts und niemand wird das aufhalten. Und der Schrei wird entstehen in den Herzen der Gläubigen. Die Braut wird von dieser Sehnsucht erfüllt sein. Der König muss wiederkommen. Und darum sind wir vor allen Dingen hier. Er muss wiederkommen. Wir rollen den Teppich aus. Wir machen Bahn. Wir öffnen die Tore. Und wir heißen ihn willkommen. Die Aufgabe der Gemeinde ist, das Kommen des Herrn zu erwarten und zu beschleunigen. Das ist die eigentliche Aufgabe der Gemeinde. Alles andere ordnet sich darunter. Und wenn alles andere da ist und wenn das Erste nicht da ist, verpassen wir unsere Berufung. Wir verfehlen unsere Bestimmung. Und wir können das Kommen des Herrn nur beschleunigen, wenn wir sein Kommen wirklich erwarten. Und wenn Beschleunigung geschieht durch Erwartung, dann glaube ich auch, dass Verzögerung geschieht durch Nichterwartung. Ich glaube, dass es auch andersrum zutrifft. Und der Heilige Geist wird wirken. Und wir werden hören Worte aus diesem Buch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Worte werden mehr und mehr Glauben in uns entfachen. Und die Tatsache, Jesus kommt wieder, wird realer und realer werden. Und in den Gebetsstunden und in der Anbetung, in so einer Zeit zusammen und in den Gesprächen, es wird dieser Klang immer klarer hervorkommen. Der König kommt, der König kommt. Herr Jesus, komme bald, komm du bald. Es wird kommen. Es wird kommen. So ungeachtet all der Schwierigkeiten, all der Kompromisse, all der verkehrten Verständnisse, all der Weltlichkeit, all der Trägheit und all der Dinge. Dieses Wort, die Braut hat sich bereitet, ist ein gewaltiges Wort voller Trost. Egal wie es jetzt aussieht, es wird gut enden. Halleluja. Es wird gut enden. Die Gemeinde wird vorwärts gehen. Die Gemeinde wird verändert werden, wird in diese tiefe Harmonie mit dem Heiligen Geist kommen. Und wir haben das Vorrecht, da mittendrin zu sein oder am Anfang von diesem Prozess zu sein und uns dort hineinbauen zu lassen und dort unseren Platz zu finden und unsere Prioritäten ändern zu lassen und Sehnsüchte in uns entstehen zu lassen und Dinge, die diesen Sehnsüchten entgegenstehen, ausreißen zu lassen. Wir haben dieses Vorrecht, uns dem Heiligen Geist zu öffnen, der mit dem Skalpell, mit dem himmlischen Operationsmesser, mit dem Schwert des Geistes arbeitet an unseren Herzen. Halleluja. Was für ein Vorrecht. Was für eine wunderbare Zeit, in der wir sind. Fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Das ist, was wir tun werden, mehr und mehr. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Sein Weib hat sich bereit gemacht. Halleluja, Halleluja. Wir sehen, dass auch bei Jesus selbst, dass er motiviert war und getragen war von einer enormen Erwartung dieser himmlischen Freude. Das Wort Gottes sagt, dass er die Schande des Kreuzes nicht geachtet hat und dass er diese Freude, die da vor ihm lag, die er nicht erlebt hat am Kreuz, aber die eine Realität in seinem Herzen war. Und er wusste, der Tag dieser Freude wird kommen, der Tag, wo ich mein Werk vollendet habe, der Tag, wo ich alles getan habe, um den Vater zu erfreuen und der Tag, wo ich meine Belohnung bekomme, nämlich die Braut. Dieser Tag wird kommen. Und das war so real in ihm, dass es ihm Kraft gegeben hat, durch diese furchtbaren Leiden des Kreuzes hindurchzugehen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Er konnte in der Not, in dem Leiden, in der Schwierigkeit nach vorne schauen. Er hatte eine Zukunftsperspektive und da wartete dieser herrliche Tag, wie es im Wort Gottes heißt, der Tag der Hochzeit, der Tag der Freude seines Herzens, das wartete auf ihn. Und das hat ihm Kraft gegeben, da durchzugehen. Und dasselbe wird sein auch für die Braut. bevor der König kommt, bevor das Hochzeitsmahl kommt, wird es eine Zeit der Schwierigkeit und der Bedrängnis und der Herausforderung und der Dunkelheit geben, wie es es niemals zuvor gegeben hat. Und das, was uns Kraft geben wird, das, was uns Mut geben wird, das, was uns Ausdauer geben wird, ist die Gewissheit, am Ende wird ein herrliches Fest kommen. Und das wird Motivation geben, das wird Kraft geben, das wird Ausdauer geben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Herz öffnen und dass wir dem Heiligen Geist erlauben, Glauben in uns zu wirken an die Wiederkunft Jesu, an die Notwendigkeit, dass er wiederkommt, an die Realität, er kommt wirklich wieder und wir werden dabei sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist und wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das wird der herrlichste Tag unseres Lebens sein. Und je mehr das eine Realität wird, die in uns lebt, umso mehr kommt die Motivation, jetzt hier Schritte zu gehen. Jeder, der diese Hoffnung hat, ihn zu sehen, wie er ist, der reinigt sich. So, wir sehen, Reinigung hat etwas zu tun mit der Erwartung, ihn zu sehen, wie er wirklich ist. Je größer die Erwartung wird, umso stärker wird die Motivation sein, dass wir uns reinigen und dass wir uns reinigen lassen. Und das ist ja der Prozess, in der die Braut ist, wenn es heißt, sie hat sich bereit gemacht. Dann war davor eine Zeit, wo sie nicht bereit war. Und dann ging sie durch einen Prozess der Reinigung und der Vorbereitung und dann war dieser Prozess abgeschlossen und dann konnte Gott so sagen, sie hat sich bereitet. Sie ist durch diesen Prozess gegangen. Und jetzt in dieser Zeit sind wir in diesem Prozess der Vorbereitung. Wir sind in diesem Prozess der Veränderung und der Reinigung. Und je klarer wir sehen, wohin werden wir verändert, warum müssen wir verändert werden, was bedeutet das, dass wir verändert werden, zu was werden wir verändert, worum geht es überhaupt, was ist das Zentrum, je klarer das für uns wird, umso fokussierter werden wir leben. Umso klarer wird unser Weg werden, umso entschiedener werden wir sein, gegen die Dinge aufzustehen, die uns abhalten wollen, fokussiert zu leben, die uns überreden wollen, zerstreut zu leben und unser Herz überall hin zu verschenken und in geteiltem Herzen zu leben und so weiter. Je klarer wir diese Sicht haben, umso entschiedener werden wir werden. Tage der Vorbereitung. Das ist, worum es geht. So, wir wollen in dieser Zeit herausfinden, wie sieht diese Vorbereitung aus? Warum ist sie nötig? Was kostet sie? Was würde sie kosten, wenn wir sie nicht unternehmen? Auch eine gute Frage. Was würde sie uns kosten, wenn wir sie ignorieren, wenn wir sie verpassen? So, ich empfinde, dass das große Wort des Heiligen Geistes für die Zeit, in der wir jetzt leben, heißt schlicht Vorbereitung. Vorbereitung. Auf etwas Gewaltiges, auf etwas nie Dagewesenes, auf etwas ganz, ganz Großartiges. Wir bereiten uns nicht nur vor auf das große Fest und auf das Auge in Auge stehen vor unserem Gott und Rechenschaft geben für unser Leben. Wir bereiten uns auch vor auf die schwierigen Tage der Bedrängnis vor dem Fest. Und wir müssen sehr genau hinhören und sehr genau lernen und aufmerksam studieren und uns vorbereiten, weil wir sollen ein Wegweiser sein. Wir sollen in der Zeit der Bedrängnis, die so groß sein wird, Jesus sagt, eine Bedrängnis, wie sie niemals zuvor gekommen ist über diesen Planeten. In dieser Zeit der Bedrängnis wird auch die riesige Ernte von Seelen eingebracht. Und in derselben Zeit. So ist es eine Zeit der Not, der Bedrängnis, der Schmerzen, des Todes. Und es ist gleichzeitig ein Zeitpunkt der Ernte. Und irgendwer in dieser Zeit der Ernte muss Erntearbeiter sein. Irgendwer muss stehen und nicht mit sich selber beschäftigen und untergehen voller Sorge und voller Angst, ob er es noch schaffen wird und ob er irgendwie noch durchkommen wird. Irgendwer muss da sein, der so frei sein kann, dass er sich um die anderen kümmern kann und der den Weg weisen kann zum Himmel und zur Erlösung. Weil eine Ernte wird eingebracht durch Erntearbeiter. Es wird nicht so sein, die Gemeinde ist völlig gelähmt und völlig eingeschüchtert und zieht sich in die letzten Löcher und Bunker zurück und das Übel tobt auf diesem Planeten und irgendwie auf wundersame Weise werden trotzdem Millionen von, wahrscheinlich mehr als Hunderte von Millionen von Menschen gerettet werden, während die Gemeinde sich verkriecht vor Angst. Das wird nicht so sein. Das wird nicht so sein. Sondern wird es Erntearbeiter geben, die ihren Gott kennen und die ihren Gott mehr lieben als ihr eigenes Leben. Das ist das Ziel des Glaubens, Gott mehr zu lieben als unser eigenes Leben, als unsere Bequemlichkeit, als nicht mehr erpressbar zu sein von Angst und Einschüchterung. Das ist das Ziel. Und Gott muss ein Werk tun in uns. Und wir sind dann bereit, in der Not Menschen den Weg zu weisen, Menschen zu retten und zu helfen. Ich habe ein interessantes Bericht gelesen, dann später sogar auch als Videoclip gesehen. Da war ein kleines englisches Schulmädchen, 10, vielleicht maximal 12 Jahre oder so. Und sie war in der Schule und im Unterricht kam das irgendwie zur Sprache auf Tsunami. Und der Lehrer hat erklärt, was ist ein Tsunami, wie entsteht ein Tsunami, wisst ihr, diese Flutwelle, die durch ein Seebeben ausgelöst wird. Ja. Das ist kein wichtiges Thema für ein englisches Schulmädchen. Weil, soweit man weiß, hat bis jetzt nie ein Tsunami England getroffen. Also sie könnte da sitzen und sagen, Tsunami, England, unwichtiges Thema, die Stunde wird geschlafen, morgen wache ich wieder auf, aber jetzt mal Ruhe. Nein, sie war da und hat aufgepasst und zugehört. Ohne zu wissen, wie wichtig das ist und ohne zu wissen, dass weil sie aufpasst im Unterricht, wird sie kurz Zeit später imstande sein, Hunderte oder mehr als Hunderte von Menschenleben zu retten. Sie war mit ihren Eltern dann in Südostasien auf Urlaub, Weihnachtsurlaub und dann kam dieses Seebeben und sie sah die Zeichen. Bevor der Tsunami kommt, gibt es Zeichen. Der kommt nicht einfach plötzlich und alle sind unvorbereitet, sondern der Tsunami hat ganz klar erkennbare Zeichen. Aber wer nicht weiß, was ein Tsunami ist und was die Zeichen eines Tsunamis ist, kann das nicht einordnen. Aber sie hat aufgepasst. Und sie hat Alarm geschlagen. Und sie hat gesagt, das ist das sichere Zeichen, dass in Kürze ein furchtbarer Tsunami kommen wird. Und dank sei Gott, diese Menschen dort haben auf dieses 10, 12-jährige Mädchen gehört und viele, viele Hunderte oder mehr von Menschen konnten sich in Sicherheit bringen, weil sie die Warnung gehört haben. Dieses Mädchen hat im Unterricht aufgepasst, ohne zu wissen, dass es kurze Zeit später gebraucht wird, Hunderte von Menschen zu retten. Und du musst auch aufpassen, diese Woche. Und nicht nur diese Woche, auch die Woche nach uns und den Monat danach und das Jahr. Was kannst du wissen, wie Gott dich gebrauchen wird, Menschenleben zu retten? Sie kannte die Zeichen. Und wir werden uns das später noch ein bisschen näher anschauen. Und Jesus, ist es wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit studieren und dass wir sie kennen, dass wir sie im Auge haben, dass wir nicht einfach irgendwie blind und planlos und gedankenlos in dieses Leben hineinlaufen. Matthäus 24, Jesus sagt dort, Vers 21, 22, dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Einmal wird es eine Bedrängnis geben, die alles übersteigt, was an Not und Schwierigkeit auf diesem Planeten gewesen ist. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Und dass wir ein bisschen Anschauung haben, noch zwei Schriftstellen aus der Offenbarung. Wir werden noch einige Male uns Offenbarung anschauen. Und es ist das Buch, wo am Anfang verheißen wird, wer das liest und festhält, wird gesegnet sein. Das einzige Buch, jedenfalls soweit ich weiß, in der Bibel, von dem steht, wer das liest und festhält, wird gesegnet sein. Schon im Lesen dieses Buches, von dem viele sagen, das ist ein Buch mit sieben Siegeln, ist das schon ein Sprichwort geworden. Das heißt, das kann ja kein Mensch verstehen. Das ist alles so komisch und so seltsam. Wenn du das Buch aufschlägst, Offenbarung, dann siehst du, jawohl, es hat sieben Siegel, aber Jesus kommt und die Siegel werden geöffnet. Und eins der größten Lügen, die der Teufel gestreut hat im Volk Gottes, Offenbarung ist so kompliziert und ist so merkwürdig und macht so wenig Sinn und ist so absurd und so durcheinander und so chaotisch und so voller Symbole, das kann ja kein Mensch verstehen. Wir haben den wunderbarsten Lehrer und gleichzeitig den Autor dieses Buches, den Heiligen Geist, mit uns und in uns. Und Jesus hat gesagt, er ist uns zu diesem Zweck gesandt, uns in alle Wahrheit hineinzuführen. Alle Wahrheit schließt auch das Buch der Offenbarung mit ein. So wollen wir aufhören zu sagen, das ist ein Buch mit sieben Siegeln, das versteht man nicht, das ist auch nicht wichtig für unseren Alltag. Wir haben ja andere Dinge, wir wollen eine wachsende Gemeinde haben, wir wollen, dass hier endlich mal Ordnung kommt, wir wollen dies, wir wollen das, wir wollen Dienste haben, wir wollen Menschen zu Jüngern machen, alles schön und gut. Aber das Erste muss das Erste sein. Und wenn Gott es für notwendig hält, uns Informationen zu geben über diese Zeit, dann ist das Grund genug, dass wir sagen, ja, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Dann müssen wir uns damit beschäftigen, dann müssen wir das studieren. Er schreibt doch nicht diese Dinge und wir sagen, sorry, wir haben andere wichtige Dinge zu tun. Wenn er darüber schreibt, wenn er uns Informationen und Einsichten gibt, dann erwartet er, dass wir hören und dass wir zuhören und dass wir uns nach Verständnis ausrichten, dass wir nicht schnell aufgeben. Wenn da ein Schüler in der Schule ist und er kommt aus Versehen in die falsche Unterrichtsklasse hinein, schon fünf Stufen drüber und der Lehrer redet dort über Mathematik, der Schüler wird sagen, hä, was ist denn das, man versteht hier kein Wort. Ja, geh in die erste Klasse, lern dort den Stoff, dann mach die zweite Klasse, lern den Stoff, mach die dritte Klasse und wenn es dann soweit ist, bist du dann bei Algebra und all diesen Dingen und dann wirst du es auch verstehen. Schritt für Schritt, Wahrheit baut aufeinander auf. Aber grundsätzlich ist Wahrheit auch Wahrheit über die letzten Dinge, über die Offenbarung. Die Wahrheit ist verstehbar, sie ist lernbar. Das ist eine Lüge des Feindes, uns zu lähmen. Ach, das versteht man eh nicht, komm, das lassen wir beiseite. Eine Lüge des Feindes, wir widerstehen. Wenn Gott es geschrieben hat, dann meint er, es ist für uns wichtig. Und dann glauben wir mehr ihm als den Lügen des Teufels. Wenn er meint, es ist für uns wichtig, dann ist es für uns wichtig. Fertig. Das ist die Mentalität eines Jüngers, haben wir gerade heute Morgen uns noch einmal angeschaut. So eine Bedrängnis, wie sie niemals gewesen ist. Zwei Schriftstellen aus der Offenbarung, um das plastisch zu machen, was da kommt. Offenbarung 6 aus den Siegelgerichten und dann Offenbarung 9 aus den Posaunengerichten. Und dort heißt es in Offenbarung 6, und ich sah ein fahles Pferd und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit dem Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Der vierte Teil der Menschheit wird getötet, sagt hier das Wort Gottes. Wir haben jetzt gut 6 Milliarden Menschen. Im Jahr 2020 werden wir wahrscheinlich 10 Milliarden Menschen haben. Der vierte Teil, das würde bedeuten 2,5 Milliarden Menschen sterben in einem ganz kurzen Zeitraum. Das geht über unsere Vorstellung. In den 6 Jahren des Zweiten Weltkrieges sind ungefähr 55 Millionen Menschen gestorben. Aber hier kommt eine Zeit, die vielleicht auch nicht länger ist, eher kürzer sogar, Und in dieser Zeit werden 2,5 Milliarden Menschen sterben. Das bedeutet, Tod wird allgegenwärtig sein. Jeder kennt in allernächster Umgebung, Familie, Freundschaft, Nachbarschaft, in allernächster Umgebung Menschen, die sterben. Jeder wird mit Tod konfrontiert sein. Jeder. Nicht alle werden sterben, aber alle werden mit der Realität des Todes konfrontiert werden. Wenn du schon einmal bei einer Beerdigung gewesen bist, dann weißt du, eine Beerdigung hat eine spezielle Atmosphäre. Viele Menschen kommen auf eine Art und Weise mit der Realität des Todes in Berührung, wie sie das sonst ihr ganzes Leben lang nicht wollen. Aber da müssen sie. Sie schauen in das Grab und der Sarg wird runtergelassen. Und irgendwie beschleicht sie das Gefühl, das ist, wie ich auch einmal enden werde. Menschen realisieren angesichts des Grabes, dass sie ein Ende haben, dass sie sterblich sind, dass es hier nicht immer so weiter. Wir leben in einem Traum, wir leben in einem Betrug. Menschen tun so, als würden sie nicht sterben. Darum sind sie so geschockt auf einmal, wenn der Tod einen Menschen so einfach herausreißt. Und der Tod oder die Konfrontation mit dem Tod hat auch immer das Ergebnis, dass Menschen fragen, okay, was ist mit mir? Wo werde ich landen? Was passiert? Warum lebe ich überhaupt, wenn das alles so zu Ende ist? Was ist der Sinn? Und das ist einer der Gründe, warum, wenn der Tod so gegenwärtig sein wird, es eine riesige Ernte von Menschen geben wird. Eine riesige Schar wird in einem ganz kurzen Zeitraum gerettet werden, von wenigen Jahren. Und das ist die Ernte. Am Ende der Tage ist die Ernte, hat Jesus gelehrt. Und Johannes hat die Ernte schon gesehen. Aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Nationen. Und das sind nur die Geretteten, das ist nicht aus der Kirchengeschichte, das sind die Geretteten aus der Zeit der großen Bedrängnis. Das ist, was Johannes dort erfährt von dem Engel. Eine riesige Schar von Menschen. Und später dann in den Posaunengerichten lesen wir Kapitel 9, von diesen 3 Plagen wurde der 3. Teil der Menschheit getötet. Also von denen, die übrig geblieben waren, dann noch einmal der 3. Teil. Wenn wir bei dieser einfach mal so angenommenen Zahl von 10 Milliarden ausgehen, dann sind es 7,5, die das überleben werden und davon noch einmal der 3. Teil. Wir haben keine Vorstellung, was das bedeutet. Können wir auch nicht. Aber wir können ernüchtert werden. Und wir können sagen, Herr, hilf mir, das zu begreifen. Hilf mir, meinen Platz einzunehmen. Wenn diese Dinge passieren, ist keine Zeit mehr für Zeitverschwendung, für irgendwelche Dinge, die uns ablenken. Es geht um den Willen Gottes. Groß ist der Tag des Herrn, sagt Joel, und sehr furchtbar. Wer kann ihn ertragen? Und Maleachi nennt ihn der große und furchtbare Tag des Herrn. Und wenn diese Gerichte beginnen zu kommen über die Menschen, dann sehen wir, wie sie reagieren. In Offenbarung 6 lesen wir, sie verbargen sich in die Höhlen und Felsen der Berge, Offenbarung 6, 15, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Hier haben wir eine interessante Bemerkung. Wenn diese Dinge geschehen, wissen die Menschen, dass es das Gericht Gottes ist. Sie wissen, dass es der Zorn Gottes ist, der dort sich ergießt. Woher wissen sie das? Weil irgendjemand es ihnen gesagt hat. Die Gemeinde wird die Welt vorbereiten. Und jetzt bereitet der Heilige Geist einige wenige Menschen vor und sie werden in was Neues hineingerufen werden und sie bekommen den Auftrag, die Gemeinde vorzubereiten, aber dann wird die Gemeinde vorbereitet sein und die Gemeinde wird die Menschheit vorbereiten. Und wir sagen, der große Tag des Zornes Gottes ist nahe gekommen. Wir lesen in Offenbarung, ein Engel fliegt über den Planeten mit einem Evangelium, tut Buße, gibt Gott die Ehre. Alle Menschen in klarer Weise werden das Evangelium hören. Und bevor diese Dinge geschehen, wird die Gemeinde der Welt sagen, was geschehen wird. Und das wird nicht eine beliebte Botschaft sein, aber eine notwendige Botschaft. Weil dann, wenn es anfängt zu geschehen, werden Leute sagen, das ist, was die Christen gesagt haben. Jetzt passiert ganz genau, was sie gesagt haben. Sie haben recht. Es ist wahr. Die Bibel ist wahr. Der Tag des Zornes Gottes und des Lammes ist gekommen. Und die anderen, die nicht Buße tun werden, sagt das Wort, die lästern Gott. Und sie kehren nicht um von ihren Mordtaten, von ihrer Zauberei. Mord und Zauberei werden genannt in Offenbarung als herausragende Sünden der Menschen in der Zeit dieser Gerichte. Mord und Zauberei. Wir sehen jetzt schon, wie etwas zunimmt. Und die Bereitschaft, sich mit übernatürlichen Kräften, die nicht von Gott kommen, einzulassen, ist enorm am Wachsen. In unserem aufgeklärten westlichen, in unserer westlichen Welt, wo doch angeblich alles so rationalistisch und alles so ordentlich und vernünftig und erklärbar ist. Und da finden wir Manager und Industriebosse, die nach den Sternen fragen und die Gurus haben zur Beratung und so weiter. Und Leute, die in Kontakt sind mit Geistern, holen Botschaften aus der anderen Welt. Ganz seriöse, gesetzte, erfolgreiche Männer mit Schlips und Kragen und befragen Geister. Das ist schon verrückt. Und das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Zauberei wird eine Pest werden. Und Mord wird eine häufige Sünde sein. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wenn man über diese Dinge spricht, dann sagen Gläubige, ja, aber weißt du, das ist alles noch so weit weg und das betrifft uns ja gar nicht. Und wer weiß, und ob das wirklich so sein wird und überhaupt, das mit Sicherheit betrifft die nächste Generation. Selbst wenn es so wäre, ich persönlich glaube, dass hier heute Abend Menschen sitzen, die Wiederkunft Jesu erleben werden, bevor sie gestorben sind. Das ist mein Glaube. Ob das 20 Jahre dauert oder ob das 30 oder 40 Jahre dauert, ich weiß es nicht. Aber gemessen an dem, was schon abgelaufen ist, sind wir sehr, sehr, sehr nahe dran. Aber selbst wenn du sagst, das ist Spekulation, das kann der mir nicht beweisen, das nehme ich ihm nicht ab, lass uns doch vernünftig sein. Lass uns doch die Sache realistisch anpacken. Als damals die Siedler kamen, in das neue Land, in den Westen nach Amerika, die haben auch nicht gesagt, ach, das lohnt nicht, nach Westen zu gehen. Wer weiß, ob wir das jemals schaffen, wer weiß, ob wir jemals da das Land besiedeln werden. Nein, sie haben gesagt, wenn wir es nicht sehen werden, wenn wir nur hineingehen und es erobern und unsere Kinder dann das Land in Besitz nehmen. Aber das, was wir tun können, tun wir. Wir gehen vorwärts, wir erobern Land und wir machen Bahn für die Generation nach uns. Und diese Mentalität brauchen wir auch, dass wir sagen, heute gibt es Dinge zu tun. Heute gibt es Land einzunehmen. Heute gibt es geistliches Verständnis zu erlangen. Heute gibt es eine Nähe zu Gott zu suchen und zu finden, aus der wir dann schöpfen können und die wir dann an andere weitergeben können. Und sie können auf dem, was wir verstanden haben, was wir gesehen haben und an den neuen Werten, die wir bekommen haben, sie können darauf dann aufbauen und können weitergehen. So ist es nicht wichtig, wie viel von diesen Dingen, die hier beschrieben sind für die letzten Tage, wie viele du davon erlebst. Es ist wichtig, dass du dich begreifst als Teil des Volkes Gottes, dass du dich siehst als Pionier und sagst, alles was nötig ist, werde ich tun, um voranzugehen und um Bahn zu machen und ein Terrain zu erobern für die Generation nach mir, dass sie das besiedeln können. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Viele Christen schläfern sich ein und sagen, ja, Paulus hat auch geglaubt, Jesus kommt bald. Und was war? 2000 Jahre hat es gedauert und immer noch nichts ist in Sicht. Aber mit dieser Erwartung, mit der er gelebt hat, konnte er dienen, wie er nicht hätte dienen können, wenn er diese Erwartung nicht gehabt hätte. Verstehst du? So wirst du auch nicht sagen, ach der arme Paulus, da war ja getäuscht, der war so begeistert und hatte so eine Naherwartung gehabt und dann ist es doch nicht passiert, siehst du. Also wir wollen nicht den gleichen Fehler wieder machen. Lass uns ganz besonnen sein, lass uns ganz vernünftig sein. Was du Besonnenheit und Vernünftigkeit nennst, ist Lauheit. Hallo? Wir wollen brennen. Wir wollen in dieser Erwartung leben, wir wollen ihn suchen, wir wollen Land einnehmen, wir wollen vorwärts gehen, wir wollen lernen und wir wollen uns vorbereiten lassen. So, ich sagte schon, Gott findet es für nötig, uns zu instruieren über diese letzten Dinge. Wir sehen bei Jesus und bei Paulus, dass die Zeichen der Zeit erkennbar sind und wir haben Verantwortung, Ausschau zu halten nach den Zeichen der Zeit. Jesus macht den Pharisäern das zum Vorwurf, dass sie nicht imstande sind, die Tage der Heimsuchung, sprich sein erstes Kommen zu Israel, zu erkennen. Das waren alles Profis im Worte Gottes, deren Aufgabe war es, Tag und Nacht im Wort zu sein. Und sie haben das studiert und sie haben gewusst, der Messias wird kommen. Und sie haben das verkündigt als Erwartung. Aber gleichzeitig lebten sie in einer Distanz. Sie konnten dir alles sagen, als Herodes mitkriegte aufgrund der Umstände, jetzt muss der Messias geboren worden sein. Er holt seine Schriftgelehrten, sagt, forscht die Schriften, sagt mir, wo, in welchem Ort wird er geboren? Die konnten sofort sagen, in Bethlehem. Die kannten die Schriften. Die wussten, der kommende König, der Messias, der das Friedensreich bringt, er wird geboren in Bethlehem. Und deswegen hat er dann in Bethlehem alle Kinder, alle männlichen Kinder unter 2 Jahre umbringen lassen. So, die Pharisäer wussten, wo er geboren würde, aber sie sind nicht hingegangen nach Bethlehem. Sie haben ein theoretisches, intellektuelles, akademisches, theologisches Wissen angehäuft, aber ihr Herz brannte nicht. Die hätten noch sagen müssen, Mann, der Herodes glaubt, der Messias ist gekommen, da gibt es Zeichen und da passieren Dinge in Bethlehem und jetzt geht er da tatsächlich hin. Sollten wir nicht vielleicht auch hingehen? Sie waren zufrieden, alles zu wissen, aber ihr Herz brannte nicht. So, es gibt eine Beschäftigung mit dem Wort Gottes, die ist kontraproduktiv. Und das habe ich als junger Christ erlebt. Ich habe so Endzeit-Freaks kennengelernt, ganz am Anfang. Du, die konnten alles dir sagen über Offenbarung und die wussten alles, aber auf eine Art und Weise, dass mir irgendwie ganz Angst und Bange wurde. Und dass ich irgendwie dachte, Mensch, das ist wie ein Hobby, wie ein Steckenpferd. Das ist wie einer sammelt Briefmarken und der andere beschäftigt sich mit Offenbarung. Aber was bringt das? Was ist das Resultat davon? Und weil ich einige von solchen Endzeit-Spezies gesehen habe, für 30 Jahre war das Thema Endzeit für mich, du, das ist was für ein paar Leute, die nicht wissen, wo mit ihrer Zeit hin und die sich irgendwie so einen Elfenbeinturm da schnitzen und da irgendwie sich in irgendwas versteigen. Und wofür soll das gut sein, für den Alltag etwas zu wissen über die Dinge der Ewigkeit? Wofür soll das gut sein? Wir haben hier genug Probleme, die lösen wir. Und wenn Zeit ist, dann beschäftigen wir uns mit den Dingen der Ewigkeit. Was für ein Betrug, der mich da aufgesessen war. Die Wahrheit ist, je realer der Himmel für uns wird, je realer das Wiederkommen Jesu wird, je klarer wird für uns, was da passiert und was danach passiert und worum es eigentlich geht, umso klarer werden sich unsere Werte hier sortieren und wir werden gesunde, Gott wohlgefällige, besondere Entscheidungen treffen und Prioritäten haben, die wirklich Sinn machen. So, man hat so diese Redensart, da gibt es Leute, die sind so mit den Dingen des Himmels beschäftigt, dass sie mit dem Alltag, dass sie nicht taugen für den Alltag. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Sondern je realer der Himmel uns wird, umso nüchterner sehen wir auch das Leben hier und können uns auf Dinge einstellen und können klare Prioritäten setzen. So, das ist wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Das sind Zeichen der Zeit und Jesus sagt, wie kommt es, dass ihr die Wetterphänomene studieren könnt und könnt sagen, morgen wird schönes Wetter und ihr könnt die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Und sie verpassten die Zeit der Heimsuchung. Es gab Zeichen. Wir sehen ja zum Beispiel bei der Geburt Jesu, da war Simeon und da war Hanna. Das waren Menschen des Geistes, Menschen des Gebetes, Menschen, die voll waren vom prophetischen Wort und sie warteten auf den Trost Israel. Und als Jesus kam und seine Eltern das Baby brachten in den Tempel, da waren die da. Auf Drängen des Geistes waren sie da. Das heißt, ihre Beschäftigung mit den prophetischen Dingen, ihre Beschäftigung mit dem kommenden Messias hat etwas bewirkt in ihrem Herzen und sie waren fähig, vom Geist geleitet zu sein. Sie waren da, die Pharisäer waren nicht da. Da waren sicherlich viele Eltern mit vielen Babys und Simeon sieht dieses Baby und er weiß, das ist, wofür er gelebt hat, wofür er gebetet hat. Das ist, wofür Hanna ihr halbes Leben lang gebetet und gefastet hat. Das ist es. Und der Herr hat ihm gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du ihn nicht sehen wirst. Das war sein Ziel. So, da gab es Zeichen und da gab es Menschen, die gingen ein auf diese Zeichen und sie waren, als es passierte, vorbereitet. Aber die Schriftgelehrten waren nicht vorbereitet, weil ihr Studium des Wortes nicht zu einer Hingabe und zu einer Leidenschaft für Gott geführt hat, sondern einfach nur ein theoretisches zur Kenntnis nehmen, studieren von Fakten. Und das muss und das soll nicht unsere Art sein, mit den Dingen der Endzeit umzugehen, aber wir wollen auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, wir brauchen das nicht. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Es ist absolut notwendig für uns jetzt hier. Wir sehen im Worte Gottes, Paulus war nur 3 Wochen in Thessalonik. 3 Wochen nach Apostelgeschichte, kann man nachlesen. Und dann später schreibt er ihnen 2 Briefe und erinnert sie in diesen Briefen an das, was er gelehrt hat. Und er erklärt ihnen, damals war ich da und ich habe euch gelehrt über den, was wir Antichrist nennen, den Mensch der Sünde. Neubekehrte wurden über den Antichrist unterrichtet. Wir würden heute sagen im Bibellehrplan, meine Güte, das können wir dem Seniorenverein überlassen. Die mögen sich damit beschäftigen. Hier haben wir die Jugend, die wollen heiraten und die müssen den richtigen Partner finden, die müssen einen Beruf finden. Und was sollen wir dir über Antichrist erzählen? Paulus hatte andere Prioritäten. Er hat die Gemeinde auf die endzeitlichen Dinge vorbereitet und hat darüber gelehrt. Wenn Paulus, von dem ich ausgehe, dass er wesentlich mehr Weisheit Gottes hatte, als wir alle zusammengenommen, wenn er es für notwendig findet, Neubekehrte über diese Dinge zu lehren, wer sind dann wir, dass wir sagen, ach, das machen wir später. Wenn alles andere geregelt ist, dann kommt auch noch Endzeit dran. Das war nicht die Sicht der Apostel. Petrus sagt, ihr müsst das prophetische Wort festhalten als eine Lampe an einem dunklen Ort. Am dunklen Ort kann man sehen mit der Lampe. Und die Lampe ist das prophetische Wort. Das prophetische Wort gibt uns Klarheit, gibt uns die Fähigkeit zu sehen. Und dann laufen wir nicht im Dunkeln umher. Jemand hat es gezählt, ich habe auch eine Liste dort in meinem Computer. In über 150 Kapitel der Bibel geht es um die Dinge der Endzeit. In über 150 Kapitel der Bibel. Das ist kein kleines Thema am Rande. Und wenn wir alles fertig haben, dann meinetwegen können wir da auch nochmal uns beschäftigen. Nein. Wir studieren die Endzeit, weil in dem Endzeitplan, den Gott hat, das ist ein Plan. Auf den ersten Blick, das, was da geschieht in Offenbarung, ist wie ein Chaos. Aber es ist kein Chaos, es ist ein Plan und dahinter sind Absichten. Und das ganze Buch heißt nicht die schrecklichen Taten des Antichristen und die zerstörerischen Wirkungen der Gerichte Gottes. Das ganze Buch heißt eine Offenbarung von Jesus Christus. So heißt das Buch. Es ist eine Offenbarung einer Person, nicht von historischen Ereignissen. Ja, die Ereignisse sind da, aber diese Ereignisse sagen etwas und sie offenbaren die Gesinnung und das Herz dieser Person. Und wenn wir studieren die Dinge der Endzeit, dann lernen wir Gottes Herz kennen. Seine große Leidenschaft, Menschen um jeden Preis zu retten. Und, was oft vergessen wird, sein abgrundtiefer Hass und Zorn auf die Sünde. In dem Herzen Gottes brennt ein Feuer, ein Zorn auf die Sünde. Und in jeder Gemeinde, wo das nicht studiert wird und nicht gepredigt wird, wird der Geist der Welt einziehen. Glaub es mir. Weil das, was uns bewahrt vor den Wegen der Welt, was uns bewahrt vor Kompromissen, was uns bewahrt, die Dinge des Glaubens nicht ernst zu nehmen, ist ein persönliches Kennen des Herzens Gottes. Wenn wir Gottes Herz sehen, wird unser Herz verändert. Und wir lernen zu lieben, was er liebt. Und wir lernen zu hassen, was er hasst. Das ist der Löwe und das ist das Lamm. Und beides brauchen wir. Wir können nicht nur eins haben. Wir brauchen beides. Das muss gesehen werden. Paulus spricht von der Güte und der Strenge Gottes. Und beides muss da sein und es schließt sich nicht aus. Und manche Leute wollen heute an eine Güte und an eine Liebe Gottes glauben, die so lieb ist, dass es keine Strenge gibt. Das ist nicht das Wort Gottes, seine gewaltige Täuschung. Gesunde Lehre hat eine Wirkung, es führt zur Gottesfurcht. Gesunde Lehre hat ein Merkmal und eine Frucht, es führt zur Gottesfurcht. Und Gottesfurcht bedeutet nicht Angst vor Gott, das wisst ihr, sondern es bedeutet Ehrfurcht und ein Verlangen, ihn zu ehren. Ein Verlangen, ihn nicht zu beleidigen. Ein Verlangen, ihn nicht zu kränken. Ihn nicht betrüben zu wollen. Das ist die Furcht des Herrn. Und das ist mit das Kostbarste, was auf diesem Planeten ein Mensch suchen und finden kann. Die Furcht Gottes. Und das wird sichtbar sein und ausgelebt sein im Herzen der Braut. Leidenschaft für Gott und mit ihm übereinzustimmen und zu hassen, was er hasst. Die Dinge, die wir hassen, um die machen wir einen Bogen. Da brauchen wir nicht die Gemeinde, um Fürbitte zu bitten. Helft mir, dass ich da nicht reinfalle in diese Versuchung. Es ist keine Versuchung, es ist ein Horror. Und wir machen einen großen Bogen darum. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Sünde wird nicht überwunden mit zusammengebissenen Zähnen und letzten Kraftreserven, die wir mobilisieren. Sünde wird überwunden mit einem neuen Herzen, das mit Gott übereinstimmt. In der Zwischenzeit, wenn das Herz noch nicht so ganz neu ist, nutzt alle Willenskraft. Okay, ich sage nicht, ja, ich habe nicht die Willenskraft, da ist es halt passiert. Nein, so nicht. Ja. Aber wir sind nicht die, die gieren und sehnen und lechzen nach den Dingen der Welt und dann aber mit zusammengebissenen Zähnen sagen, nein, wir dürfen das ja alles nicht, wir sind ja Christen. Das ist doch abartig. Das ist nicht Erlösung. Erlösung ist, wir lieben das Schöne, wir lieben das Reine, wir lieben das Heilige. Wir sind heilig und deswegen tun wir heilige Dinge. Das ist Erlösung. Amen. Macht das Sinn? Das ist etwas anderes. Diese Dinge, die sind so lecker, aber ich darf nicht. Oh, schade. Warum bin ich bloß Christ geworden? Oh, schade. Das ist doch verrückt. Errettung ist, Dank sei Gott, ich muss nicht mehr in diese Sündenlöcher reintapfen. Dank sei Gott, dass das vorbei ist. dass ich einen neuen Geschmack habe, dass ich einen klaren Kopf habe, dass ich weiß, das zerstört mich. Ich will es nicht mehr, ich hasse es. Halleluja. So, das Wesen, das Herz Gottes wird offenbar, das Herz des leidenschaftlichen Bräutigams und auch das Herz des gerechten Richters wird offenbar. Die Heiligen dann, wir sehen in Offenbarung, sie beten, als diese Gerichte kommen, sie beten Gott an und sie sagen, deine Gerichte sind gerecht. Die sind nicht voller falscher Liebe, sagen, oh Gott, musste das sein, muss das so hart sein, ist das furchtbar, guck mal, wie die leiden, das ist ja schlimm. Sie stehen auf der Seite Gottes, sie beten Gott an, sagen, deine Gerichte sind gerecht. Was meinst du, wie die Gemeinde sich beliebt machen wird, wenn die Gerichte anfangen und sie steht auf der Straße und sie betet Gott an, deine Gerichte sind gerecht. Wir werden gehasst werden. Aber gleichzeitig werden viele sich an uns hängen und sagen, ich weiß, dass Gott lebt, weil ich dich sehe. Ich weiß, dass es einen Gott geben muss, es muss eine Erlösung geben. Sag mir, wie finde ich diese Erlösung? Wie finde ich das Heil? Was bedeutet es, an diesen Gott, den du anbetest, zu glauben? Menschen werden an unserer Art sehen, dass der Himmel real ist. Jesus sagt von den Menschen der Welt, die ihn nicht kennen, wenn diese Dinge passieren, die Herzen werden verschmachten vor Furcht in Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen sollen. Das heißt, schreckliche Dinge passieren, und sie haben eine riesige Angst, dass noch schrecklichere Dinge passieren werden. Das heißt, da wird kein Politiker mehr schönreden und sagen, Leute, das sind nur vorübergehende Ereignisse, seid gewiss, morgen haben wir alles wieder im Griff. Niemand wird da mehr falschen Trost verbreiten. Offenbarung ist auch die Offenbarung der Unfähigkeit des Menschen und der Souveränität Gottes und der Fähigkeit Gottes. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht, in Erwartung der Dinge. Lähmende Furcht wird die Herzen der Menschen ergreifen. Aber was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Werden die auch zittern und Furcht haben? Johannes 14, 27, meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Das ist, was Jesus seinen Jüngern sagt. Dieses Wort bestürzt bedeutet hin und her bewegen oder schütteln. Also in der Zeit, wo die Kräfte des Himmels in Wanken kommen, oder wie es Hebräer sagt, alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert werden. Alles, was man erschüttern kann. Hebräer 12, ihr kennt diese Schriftstelle, das ist ein Zitat aus Haggai, und dort wird eine Prophetie wiederholt und noch ein bisschen vertieft und erklärt, dass es eine Zeit geben wird, wo alles, was man erschüttern kann, erschüttert wird. Das Finanzsystem, das Gesundheitssystem, politische Systeme, wirtschaftliche Systeme, alles, was Menschen gebaut haben, worauf sie ihr Vertrauen setzen, wird auf empfindliche Weise erschüttert werden. Warum? Es hat ein Ziel, die Erschütterung hat ein Ziel. Das heißt dort in Hebräer 12, damit das Unerschütterliche bleibe. Wenn die Dinge, die von Menschen gemacht sind und die erschütterbar sind, erschüttert werden, werden nur noch die Dinge übrig bleiben, die nicht von Menschen gemacht sind und die man nicht erschüttern kann. Und was ist das? Das Wort Gottes, der Thron Gottes, die Wahrheit, die Realität Gottes, das Evangelium. Das sind Dinge, die bleiben bestehen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und alle die, die sich auf diese Worte gestellt haben und gesagt haben, ich wähle, auf der Grundlage dieser Worte zu leben. Und das ist eine Sache, die kann man einmal sagen und beten und dann braucht man Jahrzehnte, das zu üben. Bis das reif wird, bis das tief wird, bis das real wird. Es braucht lange Zeit. Aber diese Zeit der Vorbereitung wird zu Ende sein und dann werden Menschen sein, deren Herz wird nicht hin und her geschüttelt werden. Sie sind nicht von Panikattacken geplagt. Sie haben nicht die Furcht aus den Augen schauen, sondern sie schauen auf. Jesus sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann was? Seid alle traurig, verkriecht euch, seid bedrückt, seid frustriert, lauft auseinander. Nein, dann hebt eure Augen auf. Das heißt, seid ermutigt, seid gewiss, seid froh, seid zuversichtlich. Das ist das Gegenteil von depressiv sein. Hebt eure Augen auf. So, das heißt, da werden Leute über die Straße laufen, nicht gejagt wie Hasen, sondern die gehen aufrecht. Und jeder wird wissen, da ist wieder einer von den Kindern Gottes. An der Art, wie sie laufen, an der Art, wie sie schauen, wird man sehen. Das ist, was Gott gesagt hat. Am Ende von Alten Testament, Malachi, Gott verheißt, es wird wieder einen Tag geben, wo man den Unterschied sehen wird zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Und das ist der Tag des Herrn. Man wird sehen, wer Gott dient und wer ihm nicht dient. Man wird es sehen. Nicht an der Tatsache, dass er mit der Bibel unterm Arm sonntags in die Gemeinde läuft, sondern einer Zeit, wo alle gelähmt sind von Angst. Er steht und er strahlt Zuversicht aus. Und er ist ermutigt und nicht gelähmt von Angst. Und er schaut auf, er hebt seine Augen auf. Er weiß, die Erlösung ist nah. Wenn die Wehen kommen, sagt Jesus, dann weiß die Frau, das Baby kommt. Und das, was da geschieht in dem Vorfeld der endzeitlichen Dinge, Jesus nennt es Wehen. Also, wir brauchen diese Perspektive. Es ist nicht das Ende der Welt, was da auf uns zukommt, sondern es ist der Anfang von etwas ganz Neuem. Ein Baby wird geboren. Etwas Neues wird geboren. Das Reich Gottes auf Erden. Eine Geburt ist immer eine Krise. Mit starken Erschütterungen und mit viel drumherum und Blut und das ist alles nicht sauber und nicht angenehm. Aber wenn das Baby da ist, dann sagt keine Mutter, ja, und warum ist das Blut? Und warum die Ärzte so durcheinander und alle hin und her gerannt? Und warum das alles? Warum kann das nicht friedlich ablaufen? Die Mutter hat das Baby und sagt, und der Rest, okay. Es geht um das Baby. Wir warten nicht auf das Ende der Welt. Wir warten auf den Anfang einer neuen Welt. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Darauf warten wir, sagt Petrus. Und für viele, die so überflutet sind von den negativen Nachrichten dieser Welt, für viele irgendwie scheint das schon irgendwie eine lächerliche Illusion zu sein. Eines Tages wird kein Krieg mehr, keine Unterdrückung, keine Lüge, keine Bosheit, keine Ungerechtigkeit, keine Drogen, keine Pornografie. All das Böse und Zerstörerische wird nicht mehr sein. Ach ja, das wäre schön. Es ist schön. Und es wird herrlich sein. Und das ist ein realer Tag. Der Tag des Herrn wird kommen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Keine Skandale mehr. Frieden. Der Tag wird kommen, wo kein Schmerz mehr sein wird, kein Leid und kein Geschrei. Gott wird jede Träne abwischen und der Tag einer ewigen, ununterbrochenen Freude wird kommen. Das ist, was die Bibel sagt. Sei nicht so abgeklärt und sag, du, ich kenne das Leben zu sehr, da kann ich mich nicht mehr drauf freuen, ich habe zu viel gesehen. So reden Menschen, die glauben, dass sie glauben. Wenn du glaubst, freust du dich über das, was kommt. Du freust dich. Der Tag des Herrn wird kommen. Die Sünde wird verschwinden von diesem Planeten. Der Teufel wird eingesperrt werden für 1000 Jahre. Und er wird mit den Dämonen, er wird nicht mehr Zugang haben. Und dann, nachdem die Menschheit 6000 Jahre Zeit hatte zu zeigen, wie das Paradies auf Erden aussieht, dann kommt die Herrschaft des Königs. Und dann wird für alle Menschen sichtbar, so hat Gott sich Leben gedacht. So sehen göttliche Sozialsysteme aus. So sehen göttliche Erziehungsprogramme aus. So sieht göttliche Wirtschaft aus. So sehen göttliche Ordnungen aus. Segen über Segen setzen sie frei. So wie unsere Werke Fluch über Fluch und Zerstörung der Umwelt, Zerstörung der Familie, Zerstörung der Menschen herbeiführt, so führt die Ordnung Gottes Segen herbei. Der Segen Gottes kommt mit den Ordnungen Gottes. Und deswegen muss der König kommen und muss regieren. Und die Gemeinde muss begreifen, wir sind die wahre Friedensbewegung. Weder Obama noch Frau Merkel oder irgendwer anders wird den Weltfrieden herbeibringen. König Jesus wird das tun. Und wenn wir wollen, dass Krieg und Leid und Zerstörung und Kindersklaverei und Kinderpornografie und all diese schrecklichen Dinge, wenn wir wollen, dass das aufhört, der schnellste Weg ist, der König muss zurückkommen. Wir müssen etwas tun, sein Kommen zu erwarten und zu beschleunigen. Und er wird seine Ordnung aufrichten. Und die Dinge, die jetzt Menschen zerstören, werden nicht mehr gehen. Die werden nicht mehr akzeptabel sein. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, wie die Medien wohl aussehen werden, wenn Jesus wiederkommt? Wie sieht das Internet aus, wenn Jesus wiederkommt? Du sagst, Internet, Medien, wovon redest denn du? Manche haben die Idee, wenn Jesus wiederkommt, irgendwie hört das Leben auf. Ja, werden wir wieder in die Steinzeit zurückgebombt oder was? Oder wie stellt man sich das vor? Wenn Menschen da sind, gibt es Medien, gibt es Kommunikation, gibt es Wirtschaft, gibt es Literatur, gibt es Unterhaltung. Wie sieht Unterhaltung aus, wenn König Jesus regiert? Wie sehen die Inhalte an den Schulen aus? Wie sieht Politik aus? Wie sieht gerechter Handel aus unter den Nationen? Viele Leute machen sich darüber keine Gedanken. Sie denken, ja, Jesus kommt und wir werden genommen mit den Wolken und weg sind wir. Und was hier unten ist, ja, keiner weiß es. Wir werden das Wort Gottes anschauen. Wir werden sehen, da ist etwas ganz anderes geplant. Wir gehen nicht weg, sondern wir sind hier und wir regieren mit Jesus. Eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das ist, was das Wort Gottes will. Es ist ein Schock. Vielleicht sehnst du dich nach der Wolke und möchtest da den ganzen Tag die Harfe spielen und frohlocken. Ja, dann hast du zu viel Cartoons gesehen. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Nein, wir sind hier im Leben. Aber auf eine vollkommen andere Art und Weise. Und wir haben Aufgabe, wir haben Arbeit. Du sagst, was? Wenn Jesus wiederkommt, gibt es immer noch Arbeit. Was ist denn da die Erlösung? Es ist nicht Arbeit im heutigen Sinne. Adam hatte Arbeit. Vor dem Sündenfall, er hatte Arbeit. Gott hat gesagt, hier ist der Garten, kümmere dich drum. Das ist Arbeit. Gott hat gesagt zu Adam, du musst jetzt die Tiere benennen, katalogisieren, ihnen Namen geben. Und ich gebe dir Autorität und so wie du sie nennst, so werden sie heißen. Heute ist die Wissenschaft noch nicht fertig, Tiere Namen zu geben. Das hat Adam alles alleine gemacht, ohne Computer. Das war Arbeit. Aber der kam wieder nach Hause und sagt, oh Eva, du kannst es nicht glauben, was das wieder für ein Stress war heute. Nein, das war Vergnügen. Aber der Mensch ist geschaffen, um etwas aufzubauen, etwas zu machen, etwas zu benennen, etwas zu ordnen, etwas aufzubauen, kreativ zu sein. Dazu sind wir geschaffen. So, das ist nicht ein Fluch, sondern ein Privileg, zusammen mit Jesus eine neue Welt aufzubauen, eine neue Ordnung. Dazu sind wir gerufen. Und wir müssen lernen, über den Punkt der Wiederkunft Jesu hinauszudenken. Und wir müssen begreifen, das, was wir jetzt haben, ist eine winzige, kleine Phase der Vorbereitung für unseren wirklichen Dienst, für das wirkliche Leben. Was sind 70, 80 Jahre im Vergleich zu einer Ewigkeit, die nie wieder aufhören wird? Aber doch entscheidet unser Leben hier, jetzt, im Diesseits, über unser Leben im Jenseits. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und darum ist es wichtig, was wir hier tun und wie wir es tun und warum wir es tun, mit welcher Motivation wir das tun. Das ist wichtig. Das hat eine Bedeutung. Und es wird angeschaut werden. Und es wird bewertet werden. Und gemäß dem, was wir getan haben und mit welcher Motivation wir es getan haben, wird uns Verantwortung und Autorität in dem nächsten Zeitalter gegeben werden. Wenn ein Geschäftsmann, ein Firmeninhaber oder ein Lehrer oder eine Hausfrau das wirklich glaubt, wird sie anders ihre Arbeit tun. Das Bewusstsein hier ist die Vorbereitung für das, was danach kommt, ist fast nicht vorhanden. Weil wir noch so unter einer Decke sind, so wie die Welt und die Dinge der Ewigkeit. Wir haben die Bibel, wir sagen ja, das muss ja irgendwie wahr sein. Aber die unsichtbare Welt ist für uns so schwammig und so wenig greifbar und so wenig real. Eigentlich von unserer Mentalität leben wir noch zu über 90% hier in dieser Welt, ohne uns bewusst zu sein. Eigentlich ist da noch etwas ganz anderes. Und das werden wir sehen, also in das werden wir hineinkommen und mit dem werden wir verbunden sein. So unsere Sicht von Gott, von seinen Absichten, von seinem Plan, von unserer Berufung wird sich radikal verändern im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Radikal verändern. Wir werden wieder eine Sichtweise bekommen und ein Verständnis vom Leben bekommen, so wie wir das in der Bibel beschrieben sehen, wie die ersten Christen gelebt haben. Wenn du das studierst, dann entdeckst du, die haben sehr anders gelebt, als wir heute leben. Ihr Verständnis vom Leben war sehr verschieden von unserem Verständnis heute. Und das, was sie am Anfang gehabt haben und dann verloren haben, wird wieder zurückkommen. Wir sind in den Tagen der Wiederherstellung aller Dinge. Und alles, was verloren gegangen ist, alles, was der Feind geraubt hat, alles, was wir aus Dummheit und Lauheit und Nachlässigkeit preisgegeben haben, was der Feind geraubt hat, alles wird zurückkommen. Alles wird wiederhergestellt werden. Wie am Anfang, nur global und noch größer und noch herrlicher. So wird die Gemeinde am Ende sein. Wie es gestartet hat, so wird es enden. Wie es gestartet hat, so wird es enden. Und wir wollen uns das anschauen später im Wort Gottes und sehen, ja, was war ihr Verständnis? Wie haben sie gelebt mit Gott im Alltag? Was war ihre Sicht vom Jenseits? Was war ihre Sicht von der Ewigkeit? Und wir werden sehen, das Wort Gottes beschreibt uns diese Dinge. Wir sehen, meine Güte, wir sind ja noch voll gefangen im materialistischen Weltbild. Wir glauben zwar theoretisch an die Dinge der Ewigkeit, aber sie haben noch keine Wirkung oder so gut wie keine Wirkung auf uns. Das sage ich nicht, um uns zu deprimieren und uns zu beschämen, sondern nur zu sagen, wir werden uns verändern. Wir werden anders werden. Wir werden eine andere Sichtweise bekommen. Wir werden eine andere Mentalität bekommen. Wir werden ein anderes Leben bekommen. Und wir werden sehen, was wir dann geglaubt haben. Wir werden es sehen. Da gibt es noch so viel mehr, aber ich empfinde, hier ist mal gut jetzt. Komm, wir beten noch. Herrlicher, wunderbarer Gott, wir rufen dich an. Wir sind deine Kinder. Du hast uns gerufen zur Erlangung der Herrlichkeit deines Sohnes. Du hast uns gerufen, dich wirklich kennenzulernen. Du hast uns gerufen, in das Bild deines Sohnes verändert zu werden. Du hast uns gerufen, für deine Ehre, für deinen Ruhm zu leben. Und wir verstehen, da ist noch so viel, was anders werden muss. Aber Vater, wir schauen auf und wir sagen, du bist unser Gott. Du tust, was bei Menschen unmöglich ist. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir öffnen uns für dich und wir wollen so leben, wie die Väter des Glaubens gelebt haben. Wir wollen so leben, wie die Apostel gelebt haben. Wir wollen in die Dinge der Ewigkeit hineinschauen. Wir wollen damit rechnen, dass die Dinge so sind, wie du sie beschrieben hast. Wir wollen, dass dieser Schleier weggenommen wird und dass die jenseitige Welt, das Leben nach unserem irdischen Tod, das Leben im Auferstehungsleib, das Leben unter der Herrschaft Christi hier auf der Erde, dass das uns Dinge werden, die real werden, mit denen wir heute umgehen, mit denen wir heute konkret umgehen. und die eine Wirkung auf uns haben. Danke, dass du den Schleier wegnimmst. Danke, dass die Kräfte der himmlischen Welt in unser Leben hineinströmen und uns prägen und verändern. Und danke, Vater, dass du uns Mut machst. Die Braut wird vollendet werden. Die Braut wird herrlich werden. Die Braut wird gereinigt werden von allen Flecken und Runzeln. Und in ihr wird leben, was in deinem Herzen lebt. Die Sehnsucht, dass der König geehrt wird. Du hast deinen Sohn als König eingesetzt. Da mögen die Nationen toben und tosen und machen, was sie wollen. Du hast es schon beschlossen und es ist nicht rückgängig zu machen. Und die Tage des Teufels, die Tage der Sünde sind gezählt auf diesem Planeten. Wir danken dir und jeder Tag kommen wir näher. Jeder Tag, der vergeht, ist ein Tag näher hin zu dir, zu deinen Realitäten. Und wir geben dir unser Herz, dass diese tiefen Schichten von Unglauben herauskommen aus unserem Herzen und dass wir nicht trägen Herzens sind, diese Dinge zu glauben, wie die Jünger von Emmaus, sondern dass wir belebt und erfrischt und aufgebaut und geprägt werden und dass das für uns Dinge sind, die ganz real sind, mit denen wir rechnen können. Wir danken dir für dein Wirken. So mach du dein Wort stark, mach es scharf, operiere an unseren Herzen und befähige uns in tieferer Weise, dir zu glauben, damit du geehrt wirst. Wir danken dir, Vater. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Okay, das war der Einstieg dieser Woche. Seid gesegnet. Ich kann das auch ankündigen. Ich habe ein Konzept, das ich auch teilweise heute verwandt habe. Und am Ende, wer das möchte, ich kann euch das zuschicken. Ihr könnt dann mit all den Schriftstellen auch immer arbeiten und euch das irgendwie anschauen. Vielleicht ist es manchmal ein bisschen anders, als ich hier gesagt habe, das ist jedes Mal. Aber die Schriftstellen sind da und die sind das Entscheidende. Und da könnt ihr dann damit arbeiten. So, ich schicke das irgendjemandem zu und der wird es dann irgendwie verteilen. Okay, danke, dass ihr da wart fürs Zuhören, aufmerksames Zuhören. Ich habe gemerkt, ihr wart sehr dran, sehr wach. Es gab nicht die große Schläfigkeit, wunderbar. Das ist die Freude des Predigers. Okay. Ein Hirtenschluss.